Ja, einen schönen guten Morgen, alle, die ich noch nicht gegrüßt habe. Ich habe einen Text heute aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, 5 bis 11. Bisschen angelehnt an den Wochenspruch, der auch über Demut unter anderem spricht: Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir verlangt, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Irgendwas fehlt. Das ist dein Wort halten, genau. Okay, ihr habt gut aufgepasst. Manchmal hakt's, ne? Ja, ich lese mal den Text. Alle aber umkleidet euch, ist das so hörbar? Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, oder Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist der andere Löwe, nicht der aus Juda. Und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Ja, Gott meint es ernst mit diesem Text, wenn er uns sagen lässt, ich widerstehe den Hochmütigen, aber den Demütigen gebe ich Gnade. Warum ist das wohl so? Warum diese deutliche Warnung? Nun, der Hochmütige vertraut sehr oft auf sein eigenes Können, seine eigenen Möglichkeiten oder auch auf seine Beziehung. Er meint, ich kann das irgendwie alles regeln. Ich werde das schon machen. Ich denke, jeder von uns hat vielleicht auch schon mal irgendwann so gedacht. Wir möchten gerne ein Stück weit unabhängig bleiben, so der natürliche Mensch. Und in seiner überheblichen Denkweise glaubt er dann, Gott und die Mitmenschen nicht wirklich nötig zu haben. Wir wollen es sogar besser wissen als unser Schöpfer und manchmal beachten wir seine Weisung nicht. Das soll sogar Gläubigen passieren, wenn sie nicht wachsam sind. Und wir können dann leicht die Orientierung verlieren und in eine Haltung von Rebellion gegen Gott hineinschlittern. Und davor möchte uns der Herr bewahren. Und deshalb widersteht er dem stolzen Verhalten, damit wir es erkennen sollen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Manchmal lässt Gott uns Erfahrungen machen, die er uns gerne erspart hätte. Vielleicht verrennen wir uns. Wir kommen in eine Sackgasse, wir treten auf der Stelle. Oder uns geht auf einmal auf, dass das gute Gelingen Gottes und der Segen bei unseren Vorhaben fehlen. Es läuft nicht mehr rund. Du hast gesagt, es läuft noch rund. Das ist gut. Das alles sind so sanfte Bremsversuche Gottes, wenn wir auf falschen Wegen sind. Manchmal muss er allerdings auch zu härteren Mitteln greifen. und lässt uns mit unserem Dickkopf gegen die Wand laufen. Das tut dann weh, aber wir merken's. Wir merken's, irgendwas hat hier nicht gestimmt. Und auch das ist irgendwie Gnade. Damit wir uns in seine mächtige Gotteshand begeben. Auch in der Gemeinde gehört dazu, dieses demütige, ein gottgewolltes Miteinander. In Liebe, in Demut, indem wir voneinander lernen, einander achten. Nur der besitzt wirklich Demut, der seine Grenzen kennt, die eigenen. Und sich von Gott zeigen lässt, wo er wirklich steht, wie Gott ihn sieht. Wie sieht das nun in der Praxis aus, sich Gott zu unterstellen? Hier im Vers 6 und 7 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Warum? Denn er ist besorgt für euch. Man kann auch sagen, um euch. Aber auch für. Sich demütig dieser mächtigen Hand Gottes zu unterstellen, bedeutet, dass wir die Führung in unserem Leben aus seiner Hand annehmen. Wir werden nicht immer alle Lebensführungen verstehen. Aber manchmal glauben wir, es besser zu wissen als der Herr. Und dieses überhebliche Denken führt dann manchmal, ja, zum Widerstand, zur Auflehnung. Und wir schlagen Gottes gute Pläne achtlos in den Wind. Und wir merken dabei gar nicht, dass wir gegen seinen Willen arbeiten. Natürlich sind schwere Führungen, die es manchmal auch gibt, nicht angenehm. Und wir dürfen Gott dabei durchaus Fragen stellen. Wenn wir in die Psalmen schauen, die Beter der Bibel haben immer wieder gefragt, Herr, das verstehe ich nicht. Und haben dann geschaut, wie die Antwort lautet, wie Gott sich bemerkbar machte. Vor allen Dingen müssen unsere Herzen offen bleiben für seine Weisung. Sonst rauben wir uns die Orientierung und geraten dabei in ein gefährliches Fahrwasser. Rebellion ist das ureigenste Gebiet des Satans. Und Unzufriedenheit gibt ihm dann leicht eine negative Handhabe in unserem Leben. Deshalb werden die Gläubigen hier auch zur Wachsamkeit aufgerufen gegen alle Anläufe Satans. Von jeher versucht der Zweifel zu sehen, dass Gott es gut mit uns meint. Er meint es wirklich gut. Habe ich stillgehalten genug? Okay. Auch wenn wir nicht alles einordnen können, so dürfen wir sicher sein, dass der Herr bei allem die Übersicht hat. Er sieht es, ja, bald hätte ich gesagt, wie von einem hohen Berg aus. Aber er sieht es sogar noch höher. Er hat die Übersicht. Und sogar negative Umstände sollen uns noch zum Besten dienen. Wenn wir Gott lieben und seine Kinder sind, so sagt es uns Römer 8, 28. Ein Vers, den man nie vergessen sollte. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Und deshalb dürfen wir ihm immer wieder neu unser Vertrauen schenken, gerade auch in den Bereichen, die uns Sorgen machen. Gott ist besorgt für uns, hieß es hier im 7. Vers. Er ist ein guter Vater, der den Demütigen, so heißt es hier, Gnade schenkt. wie sieht das nun praktisch aus im Alltagsleben? Bewirkt vor allen Dingen, dass wir bereit sind, Gott uns unterzuordnen, ihm Recht zu geben, ihm zuzustimmen. Es ist mir wichtig, dass ich anfange, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht, und über Angelegenheiten so zu denken, wie er denkt. Was sagt er in seinem Wort dazu? Nicht meinen klugen Gedanken, meinen bisherigen Erfahrungswerten, nicht das ist das Maß aller Dinge, sondern sein Maßstab. Und wenn wir so betend und fragend zu ihm kommen, dann gibt er oft konkrete Antworten in unser Inneres. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal ist es ein Bibelwort, an das uns Gottes Geist erinnert. Ein anderes Mal ein Chorus, ein Liedvers. Vielleicht ein ganz normaler Satz, der so in deine Gedanken hineinfällt. Das kann bedeuten, dass ich umdenken muss, verkehrte Haltungen aufgeben. Oder mir wird etwas deutlich und klar auf diese Weise. Wichtig ist ja nicht nur, dass wir das Richtige erkennen, sondern dass wir auch entsprechend handeln. Zur Demut gehört auch, dass ich mich einordnen kann in den Leib Christi. Ich habe nicht immer das Patentrezept. Ich benötige die Ergänzung durch Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat. Wenn wir Fragen stellen, weil wir vielleicht eine Führung gerade nicht verstehen, dann ist es wichtig, dass wir das mit der richtigen Herzenshaltung tun, mit einem offenen Herzen, mit einem hörbereiten, ja, man spricht manchmal auch vom Herzensohr, aber die sollten wir auch oft tun. Tue ich's in einer Haltung des Vertrauens? Oder sind da Zweifel, Misstrauen? Hat der Feind da schon sein Gift hineingefließen lassen? Dabei geht es um die Substanz des alten Menschen, dieses egoistische, gottabgewandte Wesen. Übrigens, er ist mit Christus gestorben, der alte Mensch. Eigentlich ist er tot. Und das ist eine Glaubenshaltung. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er alles vollbracht hat. Wir sollen nicht in dieses alte Wesen zurückfallen, das unser geistliches Leben blockiert. Wir finden in der Bibel etliche Menschen, die Gott erst demütigen musste, damit ihr Leben brauchbar wurde. Sogar Könige gehören dazu. Denken wir an den heidnischen König Nebukadnezar, der sogar eine Zeit lang irre wurde und, ja, wie das Vieh auf der Weide graste, bis Gott ihm den Verstand wieder gab. Oder denken wir an David, der in Psalm 119, 67 bekennt, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Nun aber, Herr, halte ich dein Wort. Auch Jesus hat dieses Thema in Matthäus 23, 12 aufgegriffen, wenn er seinen Zuhörern sagt, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Im Neuen Testament ist es dem Petrus so gegangen. Wie vollmundig hatte er doch erklärt, Herr, wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Und wie feige hat er später reagiert, gar nicht so lange später. Man kann das Ganze auf eine einfache Formel bringen. Wenn wir uns Gottes gewaltige Hand willig und voll Vertrauen unterstellen, dann wird sie für uns zur schützenden und bergenden Hand. Wenn wir dagegen mit rebellischem Herzen Gott widerstehen, schlagen wir seine Gnade aus und er muss uns korrigieren. Jesus selbst lebte in vollkommener Demut und Weise uns das vor. Er unterstellte sich immer wieder dem Willen seines Vaters und wurde gehorsam, so heißt es im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 8, bis zum Tode am Kreuz. Bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Daher ist seine Erhöhung auch durch Gott so überaus gewaltig. Philipper 2, 9 bis 11, darum hat ihn Gott auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, wir haben davon gesungen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Christus, Jesus, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Aber kehren wir zurück zum Text. Und wie wir gesehen haben, wie Demut und Unterordnung unter Gottes Hand uns vor Angriffen Satans schützen kann, die er durch Stolz, Rebellion, Lüge und so weiter bei uns in Gang setzen will. Ein weiterer Angriffspunkt neben dem Hochmut oder Stolz ist oft die Sorge in unserem Leben. Sie ist schon angeklungen, aber in Vers 7 lesen wir, wie wir uns verhalten sollen, wenn Sorgen auf uns zukommen. Da heißt es, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Es gehört zum Gottvertrauen, dass wir immer wieder Sorgen auf Jesus werfen. Gerade in dieser vertrauensvollen Haltung oder aus dieser vertrauensvollen Haltung möchte der Feind uns herauslocken, uns den Frieden rauben, uns ja Gedanken machen, wie wird das alles werden? Jesus hat gesagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Nicht, dass wir nicht vorausdenken oder auch vorausplanen sollen, das ist nicht gemeint. Aber dass wir uns unnötig Sorgen machen, viele dieser Dinge treffen nie ein und treten nie ein. Satan will uns zum Beispiel weismachen, dass Gott sich nicht genügend um uns kümmert. Manchmal scheint er ja zu schweigen, manchmal scheint er weit weg und manchmal läuft einiges schräg. Und erst ins Nachhinein sehen wir, dass Gott dabei war. Wir alle kennen vielleicht diese Karte, die es auch gibt, Spuren im Sand. Herr, ich habe immer zwei Spuren gesehen, aber als es mir am dreckigsten ging, ich sag's mal so, da sah ich nur noch eine Spur. Wie kommt das? Hast du mich verlassen? Und die Antwort war, nein, da trug ich dich, da habe ich dich getragen. Nicht immer merken wir das. Und so zeigt uns Gottes Wort genau das Gegenteil. Er ist ein guter, treu sorgender himmlischer Vater, der besorgt um uns ist. Dabei ist aber nicht nur das äußere Wohlergehen immer im Fokus, sondern er kümmert sich ganzheitlich um Leib, um Seele und um Geist. Manchmal, ja, sind wir traurig, sind wir niedergedrückt, weil irgendwas nicht so gelaufen ist. Und David betet dann, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Da wühlt manchmal was, vielleicht auch nachts, und dann schläfst du eine halbe Stunde nicht oder vielleicht auch eine ganze und bist dann morgens ein bisschen matschig. Das bringt's nicht. Vertrau dich deinem Gott an. Ich sag dann immer in solchen Fällen, kommen ja manchmal auch Sorgen um die Ecke, Herr, ich gebe sie dir jetzt ab. Kümmer dich drum. Oder zeig mir die Tür, durch die die Hilfe kommt. Und jetzt möchte ich wieder einschlafen. Und das klappt. Dauert manchmal ein bisschen. Ich habe auch noch so einen komischen Beta-Blocker, da träumt man ganz viel dummes Zeug. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt und weiß, okay, das kannst du vergessen. Und wenn ich dann aufwache, hake ich das ab und schon ist alles wieder gut. Er ist da. Er ist dein treu sorgender Vater. Das Wegwerfen der Sorgen, das müssen wir allerdings immer ein bisschen üben. Ich manchmal auch. Am besten geht es im Gebet. Am besten geht es, wenn wir uns eine Verheißung Gottes schnappen. Ich sag's mal so plump. Uns daran erinnern. Es gibt so viele. Eigentlich für jede Gelegenheit. Philipper 4, Vers 6. Sorgt nichts, sondern in allen Dingen, hier ist eine Gebrauchsanweisung, lasst eure Bitten im Gebet mit Flehen und Dank vor Gott kund werden. Also nicht nur bitten, sondern auch schon ein Stückchen danken. Herr, du wirst dich kümmern und du hast einen Weg. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Dabei zählt auch keine Ausrede von einer besonders schwierigen Situation, in der ich gerade stecke. Manchmal sehen wir uns so als einzigartig, der gerade gebeutelt ist. Da steht nämlich, dass wir Gott in manchen Dingen trauen dürfen. Nein, in allen Dingen steht da. Das heißt, in den jeweiligen Lebensumständen sollen wir ihn mit hineinnehmen, wie schwer oder schwierig sie uns auch vorkommen. Und es ist oft eine große Überraschung für uns, wenn er Hilfe sendet, wenn er Türen öffnet und einen Weg bahnt in auswegloser Situation. Denkt nur an Mose vor dem Roten Meer. Das war wirklich aussichtslos. Hinten rückte der Feind an, vorne das Meer und er hatte nur einen Knüppel in der Hand. Aber er hatte einen großen Gott. Und er hat dann auch ein bisschen verzweifelt geschrien und Gott fragt dann so ganz, ja, fast humorvoll, was schreist du? Was hast du in der Hand? Ja, ein Stab. Na, halt ihn mal übers Wasser. So einfach. Gott. Mit dem Werfen, wie gesagt, Pastor Busch in Essen hat mal den Satz geprägt, beim Werfen der Sorgen muss man einen Haken treffen, damit sie hängen bleiben. Und das ist immer eine Verheißung Gottes. Such dir eine aus. Es gibt so viele davon. Und Gott hält sein Wort. Das ist nicht immer gleich zu sehen. Manchmal denken wir, er kommt zu spät. Manchmal ist es 5 vor 12 oder auch nach. Aber er kommt. Er ist immer irgendwie da und hilft uns durch. Ja, damit wir festen Boden unter den Füßen haben, ist so eine Verheißung, so ein Wort Gottes gut. Und Satan kann uns da nicht so leicht unsicher machen. Er möchte das Vertrauen auf Gott, dein Vertrauen, mein Vertrauen, gerne untergraben. Gläubige nehmen manchmal dadurch Schaden, dass sie in Furcht und Kleinglauben geraten und den Lügen Satans auf den Leim gehen. anstatt seinen Sorgenangeboten zu widerstehen. Er ist ein durch Christus besiegter Feind. Aber Lüge, Täuschung, Angstmacherei ist immer noch sein Handwerkszeug. Deshalb die Aufforderung in Vers 8, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Warum ist das Wachen und Nüchternsein so wichtig? Nüchtern heißt hier, die Dinge richtig sehen, sich nicht das verdreht darstellen lassen, der Lüge nicht auf den Leim gehen. Wir sollen uns nichts von Satan vormachen lassen. Er ist ein Meister darin und deshalb nennt die Bibel ihn auch den Vater der Lüge. In unserem Text als brüllender Löwe dargestellt, aber er ist ein angeketteter Löwe, der in seinem Wirken begrenzt ist, soweit die Kette reicht. Wir sehen das bei Hiob ganz deutlich. Ja, sein Leben darfst du nicht antasten. Da war die Grenze. Heute spricht man viel von der roten Linie. Das war die rote Linie Gottes. Der Teufel kann zwar versuchen, aber kann Gläubige nicht nach seinem Gutdünken anfallen und verwunden. Christus hat ihn besiegt, hat ihm die Macht genommen über die Erlösten. Kolosser 2, 14, 15, ein ganz wichtiges Wort. Gott hat den Schuldschein, deinen Schuldschein, meinen Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen schwer belastete, eingelöst und auf ewig in den Papierkorb geworfen, vernichtet, vielleicht sogar durch einen Häcksler gegeben. Ich sag das mal so bildhaft. Indem er ihn ans Kreuz nagelte, also richtig gehämmert. Auf diese Weise, heißt es hier, wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das war Hoffnung für alle, die Übersetzung. Wie wird uns die Entwaffnung Satans und seiner Engel und Dämonen durch Jesus eindeutig geschildert? Wie Gefangene im Triumphzug, so war das bei den Römern üblich, wenn ein Feldherr zurückkehrte und ja, ein Triumphzug für ihn da gebracht wurde oder gemacht wurde, dann liefen die Gefangenen hinterher. So würden hier Satan und seine Mächte dargestellt. Christus ist Sieger. Und der Text zeigt uns auch, was Satan noch kann. Er kann noch brüllen. Das bedeutet Einschüchterung, Lüge. So versucht er, Opfer zu finden. Mit seinen Zweifelspfeilen ist er nach Epheser 6 auch noch unterwegs. Sein lügenhaftes Brüllen soll beweisen, dass er noch zu fürchten, noch gefährlich ist. Er will uns glauben machen, es ist besser, mit ihm Kompromisse einzugehen und zu arrangieren. Wir müssen also erst verführt werden durch seine lügenhaften Dinge und Einschüchterung, um in die Reichweite des angeketteten Löwen zu geraten. Leider, ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Als ich Kind war, haben wir mal eine ganz kurze Zeit auf dem Bauernhof gelebt und die Toilette war auch draußen auf dem Hof und da gab es auch einen Kettenhund, der mich nicht mochte. Das ist auch so geblieben, ich weiß nicht warum. Und die Kette reichte fast bis vor die Tür dieses Häuschens. Und dann habe ich immer durch das Herzchen geguckt, guckt da gerade weg und dann aber nichts wie raus, wenn ich fertig war. Ja, insofern weiß ich, wie das so mit Ketten, angeketteten Tieren ist, die einen nicht mögen. Und der Teufel mag dich nicht. Er möchte dich vernichten. Aber wir dürfen ihm widerstehen mit Gottes Wort. Wir dürfen ihn entlarven, dass das Lüge ist und uns nicht irritieren lassen und bange und machen lassen und einschüchtern. Nur auf diese Weise, wenn wir dem auf den Leim gehen, geraten wir in die Reichweite des angeketteten Löwen und leiden manchmal unnötig Schaden. Und deshalb heißt es hier in Vers 9, dem widersteht, standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in dieser Welt. Es gibt manche Not. Wir sollen uns vor Augen halten, dass wir durch die gläubige Hinwendung zu Christus in die Freiheit der Kinder Gottes getreten sind. Wir sind seine geliebten Kinder, die des Vaters im Himmel, der alles, ja, größer ist als alles. Und niemand kann sie, kann dich, kann mich aus seiner Hand reißen. So wissen wir uns geschützt vor den Zugriffen Satans. Und diese Stellung müssen wir immer wieder im Glauben festhalten. Auch in Notzeiten, auch wenn wir mal, ja, wenn es uns so geht wie in einem Psalm, es heißt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Er hat auch darüber die Kontrolle. Und so folgt in Vers 10 dann dieser Zuspruch, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr kurze Zeit gelitten habt, in Bedrängnis, Nöte gekommen seid, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Der Gott aller Gnade schenkt uns Trost, schenkt uns Frieden, schenkt uns Hoffnung und vor allen Dingen seine Liebe. Und das alles brauchen wir für ein Überwinderleben. Und wir dürfen vom Herrn erwarten, dass er es uns auch schenkt. Er ist einfach bei uns. Er lässt uns nicht los, weil er hat etwas vor mit uns. Wisst ihr, wozu wir eigentlich da sind? Nicht nur zum Essen und Schlafen oder Trinken und Arbeiten, sondern er hat uns berufen, Gemeinschaft untereinander und mit ihm zu haben, sogar einmal in seiner Herrlichkeit. Und gegenüber der ewigen Herrlichkeit ist die Dauer der irdischen Nöte, kann nur eine kurze Zeit genannt werden. Und auch in diesen Zeiten der Nöte sind wir in seiner starken Hand. Und das festigt unseren Glauben, wenn wir ihm vertrauen. Er hat es versprochen. Und die Festigung des Glaubens wird hier in vierfacher Weise beschrieben. Erstens, er will uns vollkommen machen. Das bedeutet, dass wir wiederhergestellt werden als gegenüber Gottes das, was die Sünde verdorben hat. Der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Glaubenshaltung. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Christus ist mein Herr. Man kann es vielleicht auch anders ausdrücken. Ich bin wie ein Stein, vielleicht ein bisschen dreckig, ein bisschen bemoost, der in einen Wasserfall geworfen wird. Und jetzt spült das Wort und das Blut Christi darüber hinweg und reinigt uns ständig. Wir haben das auch nötig. Wir machen auch hier und da unsere, ja, Fehler, werden schuldig und. Aber das Blut Christi reinigt von aller Sünde, heißt nicht, hat gereinigt, wird reinigen, sondern reinigt dauernd. So ist das Wort im Griechischen zu verstehen als eine fortwährende Geschichte. Es reinigt. Jetzt, in diesem Augenblick. Ja, das, was die Sünde verdorben hat, vollkommen machen. Stärke. Es geht darum, dass er uns ermutigt und uns beständig macht, dass wir dranbleiben. Dennoch bleibe ich stets an dir, weil du mich bei deiner rechten Hand hältst. Kräftigen ist das Dritte. Hier geht es um die Festigung des Glaubens, ähnlich wie bei der Stärkung. Und viertens, gründen. Wir sollen einen festen Halt bekommen, ein festes Fundament. Und was eignet sich da besser als? Herr, dein Wort, die edle Gabe. Diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe, selbst dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, sondern um dein Wort zu tun. Ja, als Grundlage immer wieder Gottes Wort, da dürfen wir uns drauf stellen. Und dann gibt es noch diesen wunderbaren Ausblick auf den starken Erlöser. Lasset uns aufsehen auf Jesus. Der hat deinen Glauben angefangen und er bringt ihn auch zu Ende. Ihm ist gegeben, so heißt es im 11. Vers, ihm sei die Macht, nicht für ein paar Stunden, nicht für ein paar Jahre, nicht für ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, sondern in alle Ewigkeit. Kannst du Amen sagen? Dann bin ich auch fertig. Wir werden sicher noch beten miteinander, aber ich fange mal an. Herr, ich bin so froh, dass du unser, mein Erlöser bist. Und Hiob hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er kümmert sich um mich. Auch um den Staub, wenn wir einmal von der Erde gehen. Und wir werden mit dir in der Herrlichkeit froh sein dürfen und schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Da, wo du alle Tränen abwischen wirst, wo kein Leid mehr sein wird. Denn das Erste ist vergangen. Du hast alles neu gemacht. Und du fängst hier schon an, Herr. Und im Glauben dürfen wir es nehmen. Deine Liebe, deine Gnade, wir dürfen sie weitergeben und wir dürfen sie weiter erzählen. Und Herr, ich will, auch wenn ich bitte, immer wieder auch dankbar sein, dass du eine Tür hast, die du öffnest und durch die die Hilfe kommt. Herr, segne meine Geschwister, jeden Einzelnen. Amen.